Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es darum, woran es liegen könnte, dass hausärztlicher Nachwuchs so schwer zu gewinnen ist. Und am Telefon begrüße ich dazu zwei Fachärztinnen für Allgemeinmedizin aus Potsdam, die es wissen müssen. Aber erstmal die Namen: Frau Dr. Marion Kurzweil und Herr Dr. Ulrich Wüllenkemper. Hallo nach Potsdam.
Hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Gerloff.
Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Anlass unseres Gesprächs heute ist ja ein Streit in Brandenburg, der zwischen der neuen KV-Chefin Dr. Katrin Steiniger und dem Vorsitzenden des Hartmann-Bunds im Land, Dr. Hanjo Pohle, entbrannt ist, wenn man das wirklich als entbrannt bezeichnen will. Frau Dr. Steiniger hatte eigentlich gar nicht so Verwerfliches gefordert, um dem drohenden Ärztemangel zu begegnen. Sie sprach vom Bürokratieabbau, der nötig wäre, und mehr Delegation. Und dagegen sprach dann Dr. Pohle. Er meinte, entscheidend dafür, neuen Nachwuchs zu gewinnen, seien nicht diese beiden Punkte, sondern sei generell die Reputation des Berufs Hausarzt, der immer mehr zum, ich zitiere, Mediziner für gesellschaftliche Banalitäten verkomme. Dazu, Herr Dr. Wüllenkemper, schrieben Sie dann einen langen Leserbrief, den fanden wir sehr interessant. Sie argumentierten so ein bisschen in die Richtung wie Dr. Pohle auch, aber weit darüber hinaus. Wollen Sie vielleicht kurz berichten, was Sie da bewegt hat, als Sie diesen Streit mitbekommen haben?
Da kann ich gerne was zu sagen. Ja, Herr Pohle hat im Grunde auch den Nagel auf den Kopf getroffen, wie er das öfter tut. Und ich habe das als Anlass genommen, dieses Thema nochmal aufzugreifen und etwas zu fixieren. Also die Frau Steiniger ist leider am Ziel vorbeigeschossen mit ihren Ideen, wie also die ärztliche Arbeitskraft der Hausärzte erhöht werden könnte. Und zwar geht es natürlich nicht nur um Bürokratieabbau und es geht auch natürlich nicht nur um Digitalisierung, sondern meine Meinung ist, dass vor allen Dingen aufgrund der fehlenden Reputation des Hausarztberufes hier es weiter zu einem Mangel kommt an Hausärzten. Und ich finde, da wäre der richtige Ansatz seitens der KV und der Politik, um dieses Manko etwas auszugleichen. Es hat sich jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit, die seit etwa 15 Jahren im hausärztlichen Bereich ist, eine Entwicklung gezeigt, die ich ungünstig finde. Die Hausärzte rutschen immer weiter in diese Rolle eines Notnagels in der Medizin. Sie müssen Dinge erfüllen, sollen Dinge erfüllen, auf die andere Ärzte, niedergelassene Ärzte nicht so richtig Lust haben. Und ich finde, man muss dringend die Attraktivität des Hausarztberufes erhöhen und einhergehend damit natürlich auch die Rahmenbedingungen verbessern, sprich die Bezahlung. Und sobald sich das durchsetzen wird, werden wir auch mehr Hausärzte in Deutschland haben und mehr junge Ärzte und Studenten, die Interesse an diesem Beruf entwickeln.
Mhm. Ja. Sie schrieben ja unter anderem, das Missverständnis beginne bereits mit der antiquierten begrifflichen Trennung von Hausarzt und Facharzt. Denn eigentlich wissen ja alle schon längst, dass bis auf die mittlerweile wenigen noch aktiven Praktiker Hausärzte ja Fachärzte für Allgemeinmedizin sind. Mit einer jahrelangen Weiterbildung wie die Gebietsärzte, so will ich die jetzt mal nennen, sage. Also es ist nichts anderes als bei den Fachärzten, bei den eben Gebietsärzten auch. Was wäre denn eine Begrifflichkeit, die die Attraktivität des Berufs Hausarzt steigern könnte? Und warum wäre das so? Vielleicht Frau Dr. Kurzweil?
Also ich denke, der Begriff Hausarzt ist wirklich veraltet. Das hatte mein Kollege Dr. Wüllenkemper ja auch gesagt, dass der Hausarztbegriff also wirklich in die alten Strukturen gehört, wo der Hausarzt wirklich noch über Land gefahren ist und sich die alten Leute angeguckt haben, die nicht in die Praxen kommen konnten. Das ist aber heutzutage nicht mehr der Fall. Also wir sind schon am Überlegen, dass der Begriff verändert werden muss. 5 Jahre Facharztausbildung haben auch wir, wie alle anderen Fachärzte eben auch. Und es sollte sich prinzipiell dieses ganze System ändern in Hinsicht des Primärärztesystems. Und deshalb haben wir uns überlegt, den Verein für Fachärzte für Primärmedizin in Potsdam zu gründen, um auch diese Begrifflichkeit zu verändern. Also diesen Hausarztbegriff, der eigentlich gar nicht so in die Facharztrichtung abschwenkt, wo man wirklich auf alles auf uns abwälzt. Und dass man diesen Begriff quasi in die gesellschaftlichen Strukturen ein bisschen anders verortet. Und dass man den mit den Fachärzten auch gleichsetzt, sodass man quasi auch wieder darauf hinweist, dass wir erstmal primär angesprochen werden, wenn es um Symptomatiken geht und die Patienten erstmal als erstes beurteilen und dann entscheiden, in welche Facharztrichtung sie dann auch wirklich reinpassen. Und das ist uns ein großes Anliegen, dafür haben wir unseren Verein gegründet und wollen damit auch darauf hinweisen, was für eine Stellung der Hausarzt eben als Primärarzt in dieser Gesellschaft auch hat. Mhm.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Dieser Verein ist ja letztlich der Grund dafür, dass wir das Gespräch zu dritt führen, weil Sie beide in dem Verein tätig sind. Vertreten Sie denn mit dem Verein, der ja auch, ich habe mal im Internet geguckt, Sie machen da ja auch einen Qualitätszirkel für Hausarztmedizin, nehme ich an. Vertreten Sie denn mit diesem Verein die Mehrheitsmeinung der Hausärzte in Ihrer Region oder wie sieht das aus? Es gibt ja eigentlich auch einen Hausärzteverband. Sind Sie mit denen irgendwie vernetzt oder wie ist der Verein da aufgestellt?
Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Also in der Tat sind wir ursprünglich aus einem Qualitätszirkel entstanden. Das waren Potsdamer Ärzte, die sich regelmäßig getroffen haben zur Weiterbildung und auch natürlich über politische Themen diskutiert haben. Los ging das Ganze dann im Rahmen der Corona-Pandemie. Da gab es da bei uns in Potsdam in der Stadt einen Krisenstab, wie in vielen anderen Städten auch. In dem haben wir uns dann versucht einzubringen und durften erfahren, dass das relativ schwierig ist, da wir als Hausärzteschaft nicht wirklich wahrgenommen wurden und wir auch nicht organisiert waren. Die KV hat sich da stark zurückgehalten, was dann was die Meinungsäußerung in diesem Stab betrifft. Und letztendlich haben wir gemerkt, wir müssen uns in irgendeiner Form organisieren und haben das nun als eingetragener Verein getan und haben das auch gleichzeitig genutzt, um mit unserem Namen quasi ein Signal zu setzen, wie wir uns sehen. Und zwar nicht als Hausärzte. Dieser Begriff, wie meine Kollegin gerade schon sagte, der irgendwo aus den 60er Jahren stammt oder 50er, mit Hausbesuchen zu tun hat, sondern wir sehen uns als Primärfachärzte auf Augenhöhe mit den anderen Fachärzten. Und wir möchten in diesem Gesundheitssystem eine konkrete Rolle zugedacht haben. Und in der Richtung versuchen wir, Veränderungen zu bewirken. Mhm. Und nun sind wir mittlerweile, glaube ich, Marion, 20 Mitglieder in etwa. Haben spontan sind sämtliche QZ-Teilnehmer da bei uns eingetreten. Und wir hoffen, dass wir uns da vergrößern können und sehen uns übrigens nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Hausarztverbänden. Wir schätzen deren Arbeit sehr, nur wir finden, die gehen manchmal nicht weit genug und sprechen Dinge nicht offen an, die es dringend gilt zu verbessern. Und deswegen haben wir da so ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt und sehen uns aber, wie gesagt, da gar nicht als Konkurrenz. Und wenn es dann irgendwann mal zu einer Zusammenarbeit kommen sollte, dann sehr gerne. Wir kennen natürlich auch hier die Potsdamer Mitglieder der Hausärzteverbände auch gut und sind da auch gut im Gespräch.
Mhm. Sie haben jetzt zweimal das Wort Hausbesuch eher in einem negativen Zusammenhang erwähnt. Also wenn ich jetzt mal als Patient darüber nachdenke, ich fand es eigentlich immer ganz gut, wenn der Arzt oder die Ärztin bei mir vorbeikam, wenn ich 40 Fieber hatte oder sowas. Und eigentlich ist es ja nichts negativ Konnotiertes, der Hausbesuch selber. Aber was ist da, was stört Sie daran? Ist das die Honorierung oder ist es einfach, dass eben nur dem einen Arzt oder diesem einen Facharzt oder dieser einen Fachärztin zugeordnet ist?
Also dazu kann ich wirklich sagen, dass es schon wichtig ist, Hausbesuche zu fahren. Das macht auch irgendwo Spaß. Aber nicht, wenn man dafür 22 Euro plus 3 Euro Wegegeld bekommt und dafür einen langen Anfahrtsweg hat, langen Abfahrtsweg hat, Bürokratie, indem man also auch das alles noch notieren muss, mit den Patienten sprechen, mit den Angehörigen. Das nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch und dafür gibt es keine Wertschätzung. Und manchmal ist es auch bequem für die Patienten, den Hausarzt zu rufen. Und man stellt dann fest, wenn man hinkommt, eigentlich hätten sie den Weg in die Praxis auch noch geschafft. Und deshalb sind die meisten oder viele Kollegen davon abgerückt, dass wir Hausbesuche fahren, weil einfach... Es wird nicht wertgeschätzt und das ist eigentlich so unser größtes Problem. Und wir haben eigentlich in den Praxen auch genügend zu tun, sodass das für uns eine wirklich zusätzliche Arbeit und auch wirklich Ballast ist, muss man wirklich sagen.
Dann versuchen wir jetzt nochmal so ein bisschen diese schwierige Nachwuchssituation, die ja letztlich dem allen zugrunde liegt, dieser Diskussion, dass wir das nochmal so aufzudröseln. Der Name allein macht es ja nicht der Hausarzt oder die Hausärztin oder Facharzt für Primärarztmedizin oder wie man es immer dann nennt. Ich habe vorher immer gedacht, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass es keine Lehrstühle für Allgemeinmedizin gibt oder zu wenige, um genügend Nachwuchs für den Beruf des Allgemeinmediziners zu motivieren. Aber wenn ich jetzt Sie höre, dann ist es das ja eigentlich nicht. Was müsste sich denn ändern und woran hapert es besonders im Praxisalltag, dass die Allgemeinmedizin als nicht sehr attraktiv wahrgenommen wird? Wollen Sie da vielleicht so 2-3 Beispiele oder ein Beispiel bringen, dass das zeigt, wieso die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und Facharzt oder Hausärztin und Fachärztin funktioniert?
Ja, das Hauptproblem, denke ich, ist das, dass der Allgemeinarzt keine richtig festgeschriebene konkrete Rolle hat im System, was er in einem Primärarztsystem hätte, wo es für die Patienten ja obligatorisch wäre, zunächst mal den in Anführungszeichen Hausarzt aufzusuchen. Wir erleben natürlich hier gerade im städtischen Bereich in Potsdam, und das wird in anderen Städten nicht anders sein, die Situation, dass die Patienten ihren Arzt komplett frei wählen. Die gehen mit Organbeschwerden natürlich lieber erstmal zum Spezialisten und wir sind dann oft am Ende nur der Notnagel, der aufgesucht wird, weil die Spezialisten keine Termine mehr frei haben oder weil dort auch die Konsultation nicht zufriedenheit des Patienten abläuft. Das müsste geändert werden. Und dann wüsste man als junger Mediziner auch genau, welche Aufgabe man erfüllen soll. Da ging es dann nicht nur darum, dass wir derjenige sind, der Anträge ausfüllt, Krankschreibungen ausstellt, sondern wir hätten eine ganz konkrete Rolle. Ich denke, das ist ein Punkt. Der andere Punkt, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, ist natürlich auch der Punkt der Honorierung, der Vergütung. Darüber müsste man natürlich auch nochmal separat sprechen, ob das alles wirklich so in unserem System gerecht verteilt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass hier Dinge nicht angesprochen werden, beziehungsweise gar nicht erst so richtig in die Öffentlichkeit geraten. Darüber müsste man diskutieren.
Also der erste Punkt ist eben, dass Sie gerne möchten, dass die Patienten immer zuerst zu Ihnen kommen, also zum Hausarzt oder zur Hausärztin oder zum Allgemeinmediziner, Primärarzt. Also ein richtiges Primärarztsystem. Genau. Was macht denn eigentlich einen guten Primärarzt aus? Ist der erste Teil der Frage korrekt, also dass Sie ein Primärarztsystem wollen? Und das zweite, was macht einen guten Primärarzt aus Ihrer Sicht aus?
Ja, der gute Primärarzt, das hat sich ja auch in mehreren Studien und Untersuchungen gezeigt, kann im Grunde 90% aller Beratungsanlässe erstmal alleine lösen. Also ich persönlich bin nicht so ein Freund von diesen Worten Lots im Gesundheitssystem oder Gatekeeper, wie es oft genannt wird. Natürlich ist man das irgendwo auch, aber in erster Linie sind wir Ärzte, die diagnostizieren und die auch therapieren. Sollte dieses medizinische Problem des Patienten dann wirklich so speziell sein, dass wir das nicht kompetent lösen können, dann kann es natürlich zu einer Vermittlung an Fachärzte kommen. Aber es kann zum Beispiel nicht sein, dass Patienten mit einfachen, banalen Rückenschmerzen zum Orthopäden gehen, dass Patienten mit Harnwegsinfekten zum Urologen gehen oder auch Patienten mit Druck in der Brust direkt den Kardiologen aufsuchen. So sollte es nicht sein. Ja.
Ist ja auch eine Frage der Ressourcen dann, nicht? Also die Versorgung ist ja dann auch teurer entsprechend.
Ja, das ist seltsam, dass die Hausärzte aber auch immer damit in Verbindung gebracht werden, dass sie eine effiziente und günstigere Medizin machen als die Spezialisten, die ja häufig auch mit Apparaten arbeiten. das sollte man auch mal klarstellen, welche Bedeutung das für das Gesundheitssystem hat, was da ökonomisch für Vorteile bestehen, wenn Patienten zunächst zu ihrem Anführungszeichen Hausarzt gehen. Wir können oft die Dinge schneller, einfacher und mit weniger operativem Aufwand lösen, als das die Spezialisten können. Und das sollten auch die Verbände klarstellen.
Mhm. Der zweite Punkt, den Sie, Frau Dr. Kurzweil, Sie wollten noch was sagen?
Ich wollte nur noch was sagen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen jetzt natürlich nur über den städtischen Bereich. Wir haben aber auch natürlich noch den Bereich der ländlichen Versorgung. Und da ist es wiederum sehr, sehr unattraktiv, also noch unattraktiver für junge Leute hinzugehen. Weil da wiederum sind erstmal gar keine Fachspezialisten überhaupt anzutreffen. Da sind sie zwar auf sich allein gestellt und müssen das meiste primär erstmal selbst lösen. Aber was das Problem auf dem Land ist, ist, dass dann so viele Patienten kommen, dass sie der ganzen Lage gar nicht mehr Herr werden. Und das macht das Ganze auch nicht viel besser, weil da können sie sich vor Arbeit überhaupt nicht retten. Da kommen keine Weiterbildungsassistenten hin, da kommen auch keine Fachärzte, die sie einstellen können. Also das ist das Nächste. In den Städten haben wir die große Problematik noch gar nicht, aber in den ländlichen Bereichen ist es wirklich unattraktiv. Und viele Sachen, die mit den Spezialisten dann aber doch geklärt werden müssen, sind aber aufgrund der geringeren Arztdichte überhaupt nicht möglich und die Terminbereitschaft auch nicht. Also das macht den Beruf auf dem Land noch viel, viel unattraktiver für die
Menschen. Ja, gerade in Brandenburg gibt es ja da auch einen akuten Mangel, nicht? Das war ja neulich, ging das durch die Medien, genau. Das sind 300 Hausarztsitze, glaube ich, die
im Moment
nicht besetzt sind.
Ja, aber das ist überhaupt nichts Neues. Also das haben wir schon seit 10 Jahren. Die Entwicklung ist einfach, wie sie gewesen ist. Genau dieselben Artikel hätten Sie vor 10 Jahren schon in den Zeitungen lesen können. Da wundern wir uns immer wieder drüber, ob denn das wirklich die neuen Artikel wirklich sind. Also das wundert mich. Man hätte diese Problematik schon längst bearbeiten können.
Ja, der zweite Punkt, Herr Dr. Wüllenkämper, den Sie eben angesprochen haben, das war das Thema der Finanzen. Wenn man jetzt mal sich die Honorarberichte der letzten Jahre anschaut, dann sieht es ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus für Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Die haben ja ganz schön aufgeholt, liegen jetzt ungefähr im Schnitt. Und dazu gibt es ja dann auch noch in vielen KVen ganz üppige Förderprogramme. Worin sehen Sie die finanziellen Probleme, die Sie eben angesprochen haben?
Naja, es ist und bleibt ja weiterhin so, dass die Medizin, die vor allem aus Sprechen besteht und weniger aus Apparatediagnostik, weiterhin unterfinanziert ist. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wo wir da im Schnitt liegen, aber meines Wissens ist es weiterhin so, dass die Hausärzte da deutlich in der unteren Hälfte, was die kassenärztliche Vergütung betrifft, liegen. Es wird immer vergessen, dass es ja auch noch einen großen Anteil an Privateinnahmen gibt und der wird von der KV rigoros ausgeklammert. Also ich finde, hier müsste mal das Gesamteinkommen der Ärzte betrachtet werden und letztendlich pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass Fachinternisten da ein erkleckliches Zubot nochmal haben. Und auch das wissen junge Ärzte. Und ich bilde mir ein, dass auch da die Berufswahl gelenkt wird. Und hier müssten wirklich mal klar die Zahlen auf den Tisch, welche Fachgruppe wie viel Einkommen hat. Und dann könnte man da eventuell an Stellschrauben dran arbeiten, das in die Richtung zu verändern, wie es sinnvoll wäre. Aber hier liegen keine konkreten Zahlen vor. Ich kenne nur eine Staatssekretärin, die behauptet hat, Ärzte verdienen, haben ein Einkommen von 200.000 Euro im Schnitt und das wäre ordentlich. Wenn ich da in meinem Kollegenkreis rumfrage, dann werden da die Augenbrauen hochgezogen. Und das können wir für uns so nicht feststellen. Wir müssen konkret auch mal über Zahlen reden und gucken, wie wir das Geld unter den einzelnen Fachgruppen gerecht verteilen. Da darf man sich nicht schämen und zu schade sein, auch in diese Materie mal reinzugehen.
Das sind dann die Honorarverteilungsmaßstäbe in den KVen, ne? Und die 200.000 Euro, die hatte die Frau Dittmer bei uns im Interview genannt. Und das hat damals einen ordentlichen Sturm an Leserbriefen auch gegeben. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ja, es gibt ja dann hatte ich ja angesprochen, diese Förderprogramme. Und es gibt ja auch Landarztquoten. Da könnte man ja eigentlich denken, damit sind wir auf dem Weg, das Nachwuchsproblem zumindest anzugehen. Sie haben da allerdings nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel drauf. Können Sie das vielleicht mal unseren Hörern auch erzählen?
Ja, richtig. Ja, in Brandenburg ist die Situation so, dass in unterversorgten Gebieten ja Förderprogramme gibt von der KV. Das heißt, dass Ärzte zu Niederlassungen bewegt werden sollen, Hausärzte mit einer Einmalzahlung. Ich glaube, das bewegt sich gerade so bei 50.000 Euro. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Motivation für die Ärzte ist, sich wirklich niederzulassen, ein Berufsleben lang dann auf dem Land. Das sind meines Erachtens Augenwischereien, genauso wie der Versuch, mehr Studenten für die Allgemeinmedizin zu begeistern, indem man zum Beispiel Studienplätze freigibt für Studenten, die über den Numerus Clausus keinen Studienplatz erhalten können, indem sie sich verpflichten, im Rahmen von einem Knebelvertrag später als Hausarzt tätig zu werden. Ich finde, das ist eher eine Sache, die die Reputation der Hausarztmedizin nicht zuträglich ist.
So nach dem Motto, wenn man einen Knebelvertrag akzeptiert, wird man Hausarzt, aber nicht freiwillig, weil es nicht attraktiv genug ist. Das ist es. Wollen Sie das sagen damit?
Ich finde, dass er impliziert, dass man als Hausarzt später ja nicht so ein gutes Abitur braucht und auch da intellektuell nicht so solche Fähigkeiten braucht wie als Facharzt. Das kann man auch genau andersrum sehen, ne? Dass das aufgrund der Komplexität dieses Faches eigentlich andersrum wäre. Insofern ist das auch für den Nachwuchs das absolut falsche Signal. Und das sind alles Maßnahmen, die, wie gesagt, die Reputation unseres eigentlich schönen Berufes weiter verschlechtern. Und unser Anliegen ist es, das der Politik auch zu sagen, dass sie da im Grunde auf dem Holzweg sind. Das kann natürlich kurzfristig mal dazu führen, dass sich kurzfristig mal der ein oder andere Hausarzt mehr niederlässt. Aber mittel- und langfristig wird es dazu führen, dass der Beruf Hausarzt weiter verkommt.
Haben Sie denn jetzt auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass Fachärzte auf Hausärzte so ein bisschen runtergucken, oder ist das jetzt nicht der Fall? Ist da die Zusammenarbeit an Fällen oder an gemeinsamen Patienten kollegial, wie sich das gehört?
Da kann ich sagen, wir arbeiten hier in Potsdam jedenfalls sehr kollegial zusammen und es gibt auch eine gegenseitige Achtung. Ja, gehe ich schon davon aus, dass auch der Spezialist weiß, was wir hier leisten. Aber am Ende trifft der Jungarzt die Entscheidung, was wird er? Und das macht er jetzt nicht an der kollegialen Zusammenarbeit fest, sondern er guckt sich genau die Rahmenbedingungen an, er guckt sich genau den Aufgabenbereich dieser Facharztgruppe an. Und ich glaube, dass da ganz oft die Entscheidung getroffen wird, nee, ich möchte eben nicht der Generalist werden, der dann für alles und nichts zuständig ist, sondern ich möchte einen klaren Aufgabenbereich haben und auch einen guten Verdienst. Das ist meine große Befürchtung, dass dann so entschieden wird.
Es gibt ja nicht nur den Jungarzt, den Sie jetzt gerade eben angesprochen haben, aber Sie meinen natürlich auch die Jungärztin. Frau Dr. Kurzweil, ist das ein besonderes Problem bei jungen Ärztinnen auch, dass die auch da vielleicht abgeschreckt sind, oder ist das vollkommen gleich, egal ob Mann oder Frau?
Ich glaube nicht. Also die Medizin verweiblicht sich ja schon seit längerer Zeit. Ich hatte mal einen Professor, der hat gesagt, das ist aber schon Anfang der 90er Jahre geworden, wenn ein Fachgebiet unattraktiv wird, dann wird es weiblich. Und das fanden wir damals ganz, ganz furchtbar. Aber leider ist diese Tendenz beibehalten worden. Und es ist auch gerade für junge Frauen wirklich sehr unattraktiv, sich niederzulassen in Hinsicht auf Familiengründung, in Hinsicht auf Freizeitgestaltung. Und gerade wenn man sich überlegt, als junge Frau aufs Land zu ziehen und da eine Hausarztpraxis führen zu wollen, da muss man sehr viel Idealismus mitbringen. Da muss man sehr viel Begeisterung für diesen Job. Da ist es eigentlich egal. Da verdient man dann wahrscheinlich genügend. Das macht dann die Masse der Patienten aus. Aber dann, was ist dann noch an Freizeit übrig? Was ist dann noch übrig für die Familie, für soziale Zwecke und überhaupt? Und das ist, glaube ich, ein ganzes Konglomerat. Da muss man wirklich trennen zwischen Land und Stadt. Und es ist ein großes Konglomerat von Dingen, die dazu führt, dass wir wirklich eine hohe Unattraktivität für diesen Beruf mittlerweile haben und für den Weg der Hausarztschiene. Obwohl es macht unglaublich viel Spaß, weil wir haben ja, die Patienten kommen ja mit allem, von der kleinen Zehe bis zur Haarwurzel auf den Kopf. Und wir sehen jeden Tag tagtäglich das Spektrum und es macht ganz viel Spaß. Und manche Patienten brauchen aber auch ganz viel Ansprache. Da ist es dann manchmal doch so, dass man eine halbe Stunde mit jemandem sprechen muss und dann geht er glücklich aus dem Zimmer raus und dann braucht man ihn nicht weiterschicken zum Spezialisten. Aber das wird nicht vergütet, das wird nicht wertgeschätzt. Und dann hat man natürlich die Patienten, die im Wartezimmer sitzen und sagen, oh, das hat jetzt aber lange gedauert, warum komme ich denn jetzt nicht dran und warum, ja, und da gibt es den nächsten Druck. Also, ja, da könnte man jetzt stundenlang darüber erzählen, was das Problem eigentlich wirklich ist. Es ist, für Männer ist es meistens so, dass es nicht, für Männer ist es meistens so, dass sie dann wirklich in Facharztrichtungen abschweifen. Warum das genauso ist, das denke ich mal, das ist wirklich attraktiver vom Finanziellen her. Für Frauen ist es so, dass sie den Beruf nicht wählen, weil es einfach mit unglaublich viel Aufwand verbunden ist. Bürokratischem Aufwand, es geht ja nicht wirklich nur darum, dass man Patienten versorgt, sondern es kommt ja noch unglaublich viel dazu. Außerdem sind wir noch Unternehmer, als diese nicht ausgebildet, müssen uns das alles selbst aneignen. Ja, also da sind, Sie sehen, also wir könnten daraus, glaube ich, 2 Stunden Podcast machen. Es gibt ja so viele Themen, die da mit eine Rolle spielen. Und trotzdem, ja, es macht Spaß, aber wir wollen einfach aufrütteln.
Jetzt komme ich nochmal zu einer Frage. Wir kommen langsam zum Schluss. Wieso eigentlich spielt die HZV, also die hausarztzentrierte Versorgung, in manchen Regionen, auch in Brandenburg glaube ich nicht, so überhaupt keine Rolle, obwohl sie doch ja die Position der Hausärztinnen und Hausärzte durchaus stärkt?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Meines Wissens ist das in Baden-Württemberg zum Beispiel und in Bayern ganz anders. Da spielt die eine sehr große Rolle. Also bis zu 30% der Patienten sind dort in diese hausarztzentrierten Versorgungsprogramme eingeschrieben. Den Grund kann ich gar nicht genau benennen. Also wir haben uns selbst damit auch beschäftigt. Ich glaube, in Brandenburg ist es so, dass eine gewisse Angst besteht bei vielen Kollegen, sich sukzessive aus dem KV-System zu verabschieden, weil das natürlich immer auch eine sichere Bank ist und dort quasi Einzelverträge mit den Kassen einzugehen. Es ist, macht die Sache natürlich insgesamt auch komplizierter, wenn man jetzt verschiedene Abrechnungssysteme hat. Einmal die KV, einmal die zum Beispiel Technikerkrankenkasse, einmal die AOK. Und viele Kollegen haben Angst davor, die Bedingungen, die an die diese HZV geknüpft ist, nicht erfüllen zu können oder dass die Patienten sich davon dann am Ende doch nicht überzeugen lassen. Kurzum, wünschenswert für uns wäre natürlich, wenn das Ganze von ganz oben geregelt wird, sprich von der Politik und der KV, die einfach ein Primärarztsystem einführt und das Ganze unter einem Dach besteht und nicht jede Kasse ihre einzelnen HZV-Verträge uns anbietet. Mhm. Das würde die Sache sehr vereinfachen. Und ansonsten hat der Hausarzt eben nicht diese festgeschriebene Rolle, wenn es keine HZV oder Primärarztsystem gibt.
Mhm. Was müsste denn passieren, dass sich am Ende tatsächlich etwas tut in diese Richtung Primärarztsystem oder zumindest Stärkung der hausärztlichen Rolle? Wie kann das passieren?
Nein, die Institute an den Universitäten für Allgemeinmedizin haben das ja schon öfter dargelegt, dass Primärsysteme ökonomischer sind, letztendlich zu einer Kostenreduzierung beitragen können. Das ist ja auch in vielen anderen europäischen Ländern so, dass diese Systeme bereits bestehen, dass es kaum niedergelassene Gebietsärzte gibt, sondern dass alles letztendlich über ein Primär- und Hausarztsystem läuft. Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich kann es nur durch einen Mangel behoben werden, dass wirklich die Not sehr groß ist und gespart werden muss und dann eben erkannt wird, dass wir ökonomisch arbeiten und uns da eben diese Rolle des Primärarztes zugeschrieben wird. Das befürchte ich leider.
Also ich glaube schon, dass man viel mehr wieder ins Gespräch kommen sollte, auch mit der Politik, und die sollten uns primär erstmal wieder zuhören. KPAU, Hausärzteverband, alle schreiben immer wieder dieselben Artikel in die Zeitungen, und das seit Jahren mittlerweile. Man hat nicht das Gefühl, dass da wirklich jemand miteinander spricht und dass die Politik dann letzten Endes ja doch ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und das ist leider schade. Wir haben eigentlich nicht das Gefühl, dass man uns wirklich zuhört und wirklich diese Probleme an der Basis auch erkennt.
Das war das Schlusswort. Frau Dr. Kurzweil, Herr Dr. Willenkemper, haben Sie vielen Dank für dieses doch sehr lehrreiche Gespräch über die Stellung der Allgemeinmedizin im Gesundheitswesen und dann auch die Wege, die gegangen werden müssten, um die Lage wieder zu bessern. Also per aspera ad astra, so klang das ja eben bei Ihnen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es dann wird und was die Ampelkoalition in dieser Legislaturperiode noch umsetzen wird. Ihnen beiden wünsche ich viel Erfolg, die fachärztliche Primärmedizin voranzubringen. Alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
Tschüss.